Der Anschlag auf den slowenischen Präsidenten Fico, der Hubschrauberabsturz und höchstwahrscheinlich der Tod des iranischen Präsidenten Raisis und eine sich für die Ukraine stetig verschlechternde Lage der ukrainischen Armee gegenüber Russland. Das sind die Themen, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben und die uns begegnet sind. Jedes einzelne Thema für sich genommen ist interessant, aber manchmal fragt man sich schon, ob man nicht doch einen Kontext herstellen kann, wenn sie fast zur selben Zeit passieren. Und über dieses Phänomen und über die Ereignisse spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Herr Pohlmann, guten Tag.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung zu Kontrafunk.
Lassen Sie uns zunächst einmal über den Ukraine-Krieg sprechen. Die Medien schreiben, dass Russland vorrückt, dass Baerbock in Kiew ist, dass die ukrainische Front zu kollabieren droht, aber auch, dass die Russen und die Engländer und die Franzosen sich mit Drohungen gegenseitig überziehen. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass es um die Ukraine schlecht bestellt ist und sich viele Unterstützer aus der Affäre ziehen wollen. Es kann aber auch der Auftakt für das Werben um ein noch intensiveres Engagement für die Ukraine sein. Was ist es Ihrer Meinung nach?
Es ist schon fast 2 Wochen her, glaube ich, ging das los. Macron hat schon länger gesagt, er überlegt, ob er nicht mit Bodentruppen auch in die Ukraine reingeht. Dann gab es die Äußerung von Cameron, dass die Storm Shadow, also der Marschflugkörper, gerne auch auf kernrussisches Gebiet abgefeuert werden kann. Das sei Sache der Ukraine. Dann gab es die brachiale Antwort der Russen darauf, die gedroht haben. Also sie haben gesagt, sie machen jetzt erstmal taktische Nuklearwaffenmanöver und sie haben den französischen und britischen Botschafter einbestellt mit einer identischen Abmahnung, woraufhin die Franzosen, die angeblich nach einem Bericht von Stephen Bryan, also einem ehemaligen Pentagon-Mitarbeiter, dass bereits 100 Fremdenlegionäre des 3. Regiments in der Ukraine seien und über die Verlegung von 1400 weiteren in Frankreich nachgedacht wird, das war der Grund für das Einbestellen des französischen Botschafters, gab es dann am schnelles Zurückrudern der Franzosen. Die Briten haben den Kehlsack aufgeblasen als Fregattvogel und haben einen russischen Botschaftsangehörigen wegen Spionage des Landes verwiesen, sind jetzt aber mittlerweile genauso zurückgerudert. Grant Chaps, also der britische Verteidigungsminister, hat gesagt, kein Interesse an einem militärischen Konflikt mit Russland. Also Entwarnung an dieser Stelle. Die Amerikaner haben genau das Gleiche gesagt. Also die Amerikaner haben kein Interesse, irgendwie in die Ukraine weiter reinzugehen oder noch weiter reingezogen zu werden.
Es scheint ja so zu sein, als ob die Amerikaner sich immer weiter aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen. Und möglicherweise wollen die Deutschen da ihre Chance ergreifen. Sehen Sie das auch so, dass man seitens Pistorius, seitens der Bundeswehr innerhalb Europas versucht, da ein bisschen in dieses neue Machtvakuum vorzustoßen?
Es sieht danach aus. Ich habe mehrmals den Roderich Kiesewetter, also den schärfsten Hund im Bundestag, dazu gehört, der in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Deutschland die Schuld gegeben hat für die immensen Verluste der Ukrainer. Daran seien wir zumindest mitschuld, weil wir so zögerlich uns verhalten hätten. Und er hat gesagt, dass er ganz ähnlich wie Pistorius in dieser Hinsicht denkt, also eine Achse der CDU-SPD, Roderich Kiesewetter, Pistorius, der ja der populärste Politiker ist und wahrscheinlich schon mit einem Auge oder mit anderthalb auf die Kanzlerkandidatur blickt, dass die dort eine ähnliche Auffassung haben. Und Pistorius hat ja eventuell, wir wissen es nicht, in Auftrag gegeben, dieses Briefing. Wir wissen nicht, ob das von Scholz, Pistorius, wie die Kette da ist. Wir wissen nur, dass die Bundeswehroffiziere zuerst mit den Amerikanern drüber geredet haben. Auch Bombardierung der Kertschbrücke eben mit Taurus-Marschflugkörpern. Aber Kiesewetter hat ähnlich wie Cameron gesagt, dass er das völlig in Ordnung fände, wenn mit deutschen Waffen auch Kernland Russland angegriffen wurde. Vor einigen Wochen vorher hat er ja sogar vorgeschlagen, dass die Ukrainer Ministerien angreifen sollten in Moskau. Darauf wäre die Antwort sicherlich die gleiche, die Großbritannien und Frankreich bekommen hatten von Russland aus. Eigentlich hätte ich erwartet, dass wir zu diesem ganzen Themenkomplex einen ARD-Brennpunkt und auch Talkshows sehen, weil es ja nun wirklich in Richtung schiefe Ebene einer 1914-Situation unterwegs war. Und 1914 in dem Sinne, dass niemand den großen Krieg wollte, aber keiner ihn verhindert hat. Und deswegen ist es dazu gekommen. Also das war hanebüchen. Offenbar war es nach der Methode, was die Bevölkerung nicht weiß, macht sie nicht heiß. Es ist eine Großmachtsituation. Der Hegemon, also USA, möchte sich den Rücken frei halten für den wirklichen Konflikt. Und das ist der mit China. Das ist nicht der mit Russland. Russland ist nur ein Seiteneffekt. Aber in dieser Situation des Krieges mit der Ukraine rücken jetzt Russland und China und der Iran sehr eng zusammen. Das ist nicht erwünscht.
Ja, lassen wir an dieser Stelle mal ganz kurz die Ukraine stehen und erweitern unseren Blick auf den von Ihnen angesprochenen Iran. Vor 3 Tagen kam nämlich die Meldung, dass der iranische Präsident Raisi mit dem Hubschrauber abgestürzt ist und wahrscheinlich ums Leben gekommen ist. Auch hier kennt man die genauen Ursachen und Hintergründe nicht. Spekulationen und Vermutungen schießen natürlich ins Kraut. Spekulieren wollen wir jetzt nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir nicht außer Acht lassen, dass es die Möglichkeit gibt, dass da irgendjemand mit irgendetwas vielleicht seine Finger im Spiel hatte oder ein Interesse daran. Wonach sieht es denn aktuell gerade aus? Oder wonach sieht es auch nicht aus?
Ich will an eine Sache erinnern, und das war Ariel Sharon. Das war Anfang der 2000er Jahre. Da wollte Sharon ein Verkehrsflugzeug mit mehreren hundert Menschen an Bord vom Mossad zerstört sehen. Also im Flug. Alle Leute, die an Bord waren, tot, weil Yasser Arafat an Bord war. Die Palästinenser sind ja kein Staat und haben keine eigene Luftwaffe und haben auch keine Präsidentenmaschinen. Der flog immer Linie und hatte den Auftrag gegeben, dieses Flugzeug in die Luft zu sprengen. Das hat ihm der Mossad ausgeredet mit der Begründung, dass das den Israelis ewig nachhängen würde. Um nur zu erinnern, wie weit man bereit ist zu gehen in diesem Bereich. Und jetzt haben die Israelis haben gesagt, sie haben damit nichts zu tun. Also bei Raisi, das wäre eine klassische israelische Variante, nachdem die Situation ja nach dem Angriff der Israelis auf die Botschaft in Damaskus und dann die Antwort, von der wir mittlerweile wissen, dass die Amerikaner dort mit beiden Seiten verhandelt haben, um die Antwort auf der einen Seite, es war klar, dass eine Antwort darauf kommen muss, aber die Antwort sollte nicht eskalieren. Das ist das Interesse der Amerikaner zurzeit. Sie haben kein Interesse an einer Eskalation, auch noch im Nahost. Das ist die ganze Geschichte mit Gaza. Sie sehen ja, wie die Amerikaner auf einmal sich gegenüber Israel verhalten. Das heißt, nicht mehr der immer dabei stehende Verbündete, sondern sagen, ja, vielleicht können wir keine Waffen mehr liefern. Also das ist nicht mehr die Einheitsfront, die wir alle kennen in den letzten 60 Jahren, kann man sagen, ungefähr, wie das abläuft. Das sieht anders aus. Und dann gab es die Antwort wiederum der Israelis auf den iranischen Angriff auf 2 Standpunkte nur. Also keine Zivilisten, das war wohl eine Forderung der Amerikaner, dass keine Zivilisten in Israel zum Schaden kommen dürfen. Das waren Militärstandorte. Und dann gab es diesen lächerlichen Antwort der Israelis auf eine Radarstellung in Iran, die garantiert nicht das ist, was Israel gerne machen würde und früher gemacht hat. Die zeichneten sich dadurch aus, dass sie, was man nennt, die Eskalationsdominanz haben. Also wie weit eskaliert wird, bestimmen die Israelis, nicht die Gegenseite. Hier haben die Amerikaner jetzt reingegrätscht. An dieser Stelle, an diesem Punkt kann man das deutlich sehen, wie die Situation ist. Und deswegen ist diese Variante, dass man Einzelpersonen umbringt, ist eine der Möglichkeiten, damit umzugehen.
Weil Sie hier die Einzelpersonen, die getötet werden sollen, angesprochen haben, das führt uns jetzt zum aktuellen Thema Fico. Nochmal zur Erinnerung, auf den slowakischen Präsidenten ist auch ein Attentat verübt worden, das er überlebt hat. Der tatverdächtige Schriftsteller und Aktivist Juraj Sintula hatte 5 Schüsse auf ihn abgegeben. Der Präsident befindet sich wohl auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen dauern an und dabei schließen die Ermittler nichts aus. In den Nachrichten, sogar bei der Tagesschau, hat man gehört, dass hinter dem Anschlag nicht nur Sintula als Einzeltäter steckt. Wie kommt man darauf und wie passt das Ganze jetzt heutzutage ins Bild?
Nee, es gibt dazu ganz klare Indizien, und zwar, dass auf seinen Social Media Accounts, ich weiß nicht genau welcher, aber dort ist gelöscht worden. Und er selber kann es nicht gewesen sein, der gelöscht hat, weil er ist festgenommen worden am Tatort. Und es muss jemand Zugang zu diesem Computer gehabt haben. Und warum wird das gelöscht? Also das heißt, mit wem hat er Kontakt gehabt, diese Daten wegzunehmen? Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass wir es nicht mit einem verrückten Einzeltäter zu tun haben, sondern dass da Spuren verwischt werden sollen. Wo genau die hinführen, das ist alles Spekulation. Ich würde nur so sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn ich jetzt als Ermittler in dieser Sache aktiv wäre, würde ich mir genau das angucken. Welche Verbindung gibt es da? Weil in der Slowakei ist es so, dass nur 40% der Bevölkerung der Meinung sind, dass der Ukraine-Krieg von den Russen angefangen worden wäre. Also muss man sich vorstellen, nur 40% sagen, die sind nicht die Schuldigen an diesem Krieg, das sind ganz andere. Fico hatte die Waffenlieferung beendet, er hatte sich auch mit der WHO angelegt, also sozusagen zweites Thema Covid, also die, sag ich mal, Dominanz die limitierte Souveränität über den Umweg der Gesundheitspolitik. Auch dagegen hat er sich gewehrt und er hatte angekündigt, die Waffenlieferung zu stoppen. Soweit ich das weiß, ist die gesamte Luftabwehr der Slowaken mittlerweile in der Ukraine. Die haben selber gar keine mehr. Also das ist alles klar, dass an dieser Stelle eingegriffen werden sollte.
Und jetzt verbinden wir, weil Sie es schon gesagt haben, das Bild, das sich irgendwie ergibt. Jetzt verbinden wir die Punkte mal miteinander oder jetzt bitte ich Sie, das zu tun. Ergibt es aus Ihrer Sicht ein klares Bild oder ein klares Motiv aus dieser Zeichnung oder ist das doch eher so ein Chaos auf dem weißen Blatt Papier?
Nein, beides nicht. Also das sind Vermutungen. Es ist nur sinnvoll, davon auszugehen, sich das, wenn man es jetzt ermittelt, das ist ja immer die klassische Lage, ist, dass man guckt, wer ein Motiv hat, das zu tun. Und in diesem Fall ist die Warnung, geht an die unbotmäßigen Länder in Europa. Das ist Serbien, die sind nicht Mitglied der EU, aber die haben gerade sich mit dem chinesischen Premierminister unterhalten. Es geht um die Integrierung in Belt and Road Initiative, diese Sache. Sie haben sich unterhalten mit Ungarn, mit Orbán. Und Fico ist sozusagen, wie soll ich sagen, der kleine Bruder von Orbán oder wie soll ich es nennen? Er geht jetzt voran. Also das heißt, in Anbetracht der Lage der Ukraine ist es ja so, dass diese Front bröckelt. Glenn Greenwald hat gerade geschrieben, dass im nächsten Jahr niemand dabei gewesen sein will. Das zu sagen, ähnlich wie beim Irakkrieg, wo am Anfang alle Fahne schwenkend mit dabei waren und dann bröckelte das weg, das prophezeit er. Prophezeiungen sind immer so eine Sache, aber man kann sehen, dass die Ukraine nicht mehr den gleichen Status hat, nicht mehr diese geschlossene Front hinter sich. Es ist ein Desaster und es ist auch ein Desaster für die NATO, die halt eingestehen muss, sie ist nicht klargekommen mit Sandalen tragenden Leuten, mit einer Kalaschnikow wie in Afghanistan, wo nach 20 Jahren Krieg die Taliban durch die Taliban ersetzt wurden als strategische Änderung, sondern sie kommen mit sowas wie Russland gar nicht klar. Also Russland hat sich sehr, sehr widerstandsfähig gegeben und auch bewiesen, dass das kann. Es ist wirtschaftlich nicht ruiniert worden. Das ist alles ganz anders gelaufen und das ist ein ziemliches Desaster, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die NATO, die Ukraine ja 8 Jahre lang aufgerüstet und ausgebildet hat.
Machen wir Kassensturz, Herr Pohlmann. Fällt Ihnen eine Situation im politischen Geschehen ein, wo Sie ebenfalls hellhörig geworden sind, was das Zusammenspiel der Informationen und den Zeitpunkte der Ereignisse so angeht? Oder würden Sie doch sagen, es ist komplett anders als früher?
Nein, es gibt schon Ähnlichkeiten. Ich schreibe ja gerade ein Buch über den Herrhausen-Mord und da gehe ich auf einige solcher Fälle ein. Die Frage ist immer, wo man gucken muss, ein politischer Mord lohnt sich, wenn ich das so sagen darf, in der Kosten-Nutzen-Relation, wenn mit der Eliminierung der Person die Politik beendet ist. Das war zum Beispiel in Schweden so, als Olaf Palme ermordet wurde. Palme hatte wie einer der Schlesinger, also das heißt der amerikanische CIA-Chef ehemaliger, der hatte gesagt, dass sich Schweden eine Rolle anmaßt, die ihm nicht zukommt, international. Und nach dem Tod von Palme haben sie das getan, wofür sie zuständig sind, nämlich für Lokalereignisse in Schweden. Das Gleiche war mit Aldo Moro, der eine Koalition aus Christdemokraten und Kommunisten bilden wollte, um die Wirtschaft in Italien in Gang zu kriegen, also Ende der 70er Jahre, und die Mafia zu bekämpfen. Das mit dem Tod von Aldo Moro, mit Hilfe der Roten Brigaden, die waren aber nur die nützlichen Idioten. Also es gab ähnliche solche Fälle und jetzt müsste man gucken, wäre es bei Fico genauso, bei Raisi, das kann ich nicht überblicken. Das heißt, an der Stelle habe ich nicht genug Informationen, um jetzt ein Raten abzugeben. Also man muss das immer genau angucken und es ist schwierig, aber vor allen Dingen sollte man darüber reden und sollte vernünftig reden und nicht immer sagen, Verschwörungstier, lassen wir das weg. Dafür hat es schon zu viele Verschwörungen in der Weltgeschichte gegeben.
Unter welchen Vorzeichen geschehen aktuell politische Ereignisse und was hängt möglicherweise womit zusammen? In das Reich der Spekulation haben wir uns jetzt wirklich nicht begeben, aber wir wissen jetzt, wir sollten auf jeden Fall keine Möglichkeit außer Acht lassen. Über dieses Thema und die aktuellen Ereignisse sprach ich mit dem Publizisten und Filmemacher Dirk Pohlmann. Herr Pohlmann, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Immer wieder gerne bei Kontrafunk.